Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das mit Komplimenten ist ja manchmal auch sehr zweischneidig, ja? Wenn jemand dem anderen sagt, Mensch, du hast richtig schöne Zähne, gibt's die auch in Weiß? Oder du hast abgenommen? Nee, ich habe nur größere Klamotten gekauft, ja? Also das sind dann immer so Schwierigkeiten. Das Thema heute Anbetung haben wir bewusst nicht genommen, sondern bewusst Gott Komplimente machen. Warum? Ich denke, das Wort Anbetung ist ein Containerbegriff und jeder packt was anderes hinein. Der eine, der hört, Anbetung, das erledige ich in der Liturgie, indem ich das Gloria singe. Und damit ist Anbetung sofort fixiert. Der nächste sagt, Anbetung, das passiert eigentlich nur dort, wenn ich mindestens eine halbe Stunde sehr emotional Musik und Lobpreis und sonst was erlebe. Ja, da muss ich so richtig innerlich berührt sein und dann ist es Anbetung. Der nächste sagt, Anbetung ist für mich eigentlich nur ein paar Worte oder vielleicht ein Psalm beten, das reicht für mich. Merkt ihr, und dann fängt man an, auf einmal so mit Anbetung sehr viel zu verstehen, was man sofort unter diesem Begriff in den Container hineinpackt. Und ich habe in einer Zeitschrift vor einiger Zeit diesen Satz gelesen, Gott Komplimente zu machen, fällt vielen Christen oder den meisten Christen nicht leicht. Und das hat mich dann so auch für dieses Thema getriggert. Es ist ein Unterschied, wenn ich sofort von Komplimenten spreche, weil wenn jemand fragen würde, hast du Gott in letzter Zeit angebetet, da würde ich sagen, ja freilich, das gehört dazu. Aber wenn mir jemand die Frage stellt, hast du Gott eigentlich in letzter Zeit mal Komplimente gemacht? Ich weiß nicht, was ich dann sagen würde. Vielleicht würde ich sagen, ja, irgendwie schon. Aber vielleicht auch, ich weiß nicht so sicher. Ich weiß nicht, wenn du jetzt vorhin am Eingang gefragt worden würdest, wann hast du das letzte Mal Gott Komplimente gemacht? Was würdest du dann sagen? Ja, auf einmal merkt man ja, herausfordernd. Und deshalb habe ich bewusst dieses Thema genommen, Komplimente machen. Weil Anbetung sehr viel ist. Anbetung ist auch mehr als Komplimente machen, ja. Aber vielleicht ist es nochmal so ein bisschen Stolperstein, da nochmal neu nachzudenken. Denn Anbetung ist für uns, glaube ich, immer wieder die Herausforderung, weil wir oft damit nicht so viel verbinden können. Mit Bitten, da tun wir uns als Christen, glaube ich, sehr leicht. Da haben wir ganz viele Dinge vor Augen. Ja, mach dieses und hilf da und schenk das und das solltest du dich drum kümmern. Ja, das ist wie so, Gott alles auf den Schreibtisch zu packen und sagen, bitte erledigen. Mit Danken tun wir uns auch leichter, weil da haben wir auch konkrete Erfahrungen dafür. Ja, da kann man sagen, danke, hast du erledigt, das ist passiert, das ist gut, da hast du eingegriffen, das ist schön. Ja, verbinden wir immer Erfahrung damit. Aber mit Anbetung, Gott Komplimente machen, das hat nichts mit seinem Handeln zu tun, sondern mit seinem Wesen. Und die Anbetung blickt nicht auf den Geber, sondern nicht auf die Gaben, sondern auf den Geber. Vielleicht ein einfaches Beispiel. Ich habe zwei Brüder. Und manchmal kam Sonntagnachmittag Besuch. Und es gab guten Besuch. Es gab Besuch, auf den wir uns gefreut haben. Und es gab anderen Besuch. Anderer Besuch, da waren wir froh, wenn er wieder weg war. Ja, auf den wir uns gefreut haben, da hat sich die Spaß gemacht. Und guter Besuch, der hat immer was mitgebracht. Und da war der Besuch gar nicht so wichtig. Wichtig war, was er mitgebracht hat. Und ich habe den Eindruck, so gehen wir manchmal mit Gott um. Wichtig ist, was er gibt und weniger, was er ist. Und die Anbetung richtet bewusst den Blick nicht auf das, was tut er und was bringt er, sondern wer ist er. Und auf das, was er ist und wer er ist, darauf zu reagieren. Das heißt Anbetung. Auf Gott selbst in seinem Wesen. Jetzt haben wir diese Definition ja mal gehabt, die ich euch angeboten habe, was ist eigentlich Gebet? Gebet ist die Begegnung mit Gott, die immer Auswirkung und Einfluss hat. Und die Anbetung ist eine besondere Begegnung mit dem heiligen Gott, mit dem großen, mächtigen Gott, die immer Auswirkung hat. Und ich greife schon mal vorweg, die eine wesentliche Bedeutung hat für die Frage nach dem Sinn meines Lebens. Und die Anbetung ist eine Begegnung, die für mich zeigt, was für das Leben wirklich wichtig ist und eine Kalibrierung in meinem Leben vornimmt und mich an vielen Stellen korrigiert. Und Anbetung ist ein Einfluss, eine Begegnung, die mir die Frage stellt, was beherrscht dich eigentlich in deinem Leben im Innersten und noch vieles mehr. Und jetzt merke ich, dass Anbetung für mich nicht nur etwas ist, was man praktiziert, sondern dass Anbetung eigentlich etwas ist, was mein ganzes Leben berührt, mein ganzes Sein. Und deshalb lade ich euch ein, dass wir heute einmal diesem Anbetungsthema uns nähern und dabei vor Augen haben, dass es zum einen eine Notwendigkeit ist und nicht ein nice to have, was man auch noch machen kann, sondern eigentlich eine Erwartung, die Gott explizit geäußert hat. Und wir wollen anschauen, diese ganze Tragweite der Anbetung, die diese ganze Weltgeschichte eigentlich weit überspannt und größer ist als unsere Weltgeschichte. Und wir wollen dann zwei Menschen betrachten und etwas von ihnen zum Thema Anbetung lernen und dabei uns durchaus auch herausfordern lassen. Auch in dem, was wir so mit Anbetung verbinden. Das Erste, Gott, er will angebetet werden. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass Gott explizit geäußert hat, Anbetung ist keine Option, sondern ist der ausgesprochene Wille Gottes, den er geäußert hat, und sie zu verweigern, ist vielleicht die Grundsünde der Menschen. Die Anbetung, Gott zu verweigern, als Grundsünde der Menschen. Und diese Grundsünde ist nicht, dass ich nicht tue, was Gott nur gefällt und mal sündige Gebot übertrete, sondern diese verweigerte Anbetung ist letztlich das, was die Grundschuld der Menschen Gott gegenüber ist. Lasst uns hineinschauen, ein paar Argumente. Gott will die Anbetung, die ganze Schöpfung spricht dafür. Gott hat diese Schöpfung zu seiner Ehre geschaffen, damit er durch die Schöpfung geehrt wird. Und wir haben vorhin diesen Psalm gelesen, Psalm 148. Ja, und manchmal ist es doch so, wenn man das liest, dann denkt man, ja, also ihr Obstbäume lobt den Herrn und ihr Walfische lobt den Herrn, ja. Also ich habe noch nie eine Lobpreiszeit von Delfinen gehört. Ja. Und dann merkt man auf einmal, dieser Psalmist hat ein viel größeres Verständnis als wir. Er sagt, diese ganze Schöpfung ist zum Lob Gottes gemacht. Und Gott wird durch diese ganze Schöpfung geehrt. Da ist von den Donnern die Rede und von den Himmeln und von der Erde und von den Wassern. Und er sagt, das ist zur Anbetung Gottes geschaffen. Und noch mehr wir Menschen. Da heißt es doch, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und da ist vom Ebenbild Gottes die Rede. Was heißt Ebenbild Gottes? Heißt es, dass Gott so aussieht wie ich? Grauhaarig, Bart, Brille? Oder sagt er, nee, also er muss besser aussehen, vielleicht wie jemand anders. Was heißt denn Ebenbild? Im Hebräischen heißt es, dass etwas dadurch wiedergespiegelt werden soll, durch dieses Ebenbild. Gott sagt, ich will meine Herrlichkeit in dir widerspiegeln und du sollst diese Herrlichkeit mir zurückspiegeln. Und das ist Anbetung. Du sollst mein Wesen widerspiegeln, das ist Anbetung. Dazu bist du geschaffen. Das ist der innerste Sinn, der letzte Sinn deines Lebens. Gott zu anbeten, Gott zu ehren durch deine Existenz. Der Sinn deines Lebens ist nicht, dass du glücklich bist. Der Sinn deines Lebens ist nicht, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Der Sinn deines Lebens ist auch nicht ein gutes Leben und. Der Sinn deines Lebens ist, dass Gott durch dich angebetet wird. Und das rückt mich auf einmal aus dem Mittelpunkt. Auf einmal merke ich, es geht ja gar nicht im Letzten um mich. Es geht ja nicht um das, was Gott für mich alles tut und dass es mir gut geht und dass ich mich wohlfühle. Es geht im Letzten, dass Gott angebetet wird. Und ehrlich, das geht auch dort, wo es mir nicht gut geht. Das kann auch im Leiden passieren. Das kann auch dort passieren, wo mir die Worte fehlen, Gott noch anzubeten und ich ihn trotzdem in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit widerspiegeln kann und sagen, du bist Gott. Dazu bin ich geschaffen. Wer auf der Frage nach dem letzten Sinn seines Lebens ist, der darf entdecken, ich bin dazu geschaffen, Gott anzubeten. Und ich möchte nur exemplarisch nochmals zwei Stellen nennen, die das verdeutlichen. Da kommt Mose zum Pharao in Ägypten. Und dieser Pharao, er versteht sich als Repräsentant der ägyptischen Götter, der jetzt das versklavte Volk der Israeliten beherrscht, sie haben ihm zu dienen. Und jetzt kommt Mose mit der Botschaft Gottes und da heißt es, lass mein Volk ziehen, spricht der Herr, damit sie mich in der Wüste anbeten können. Klar, alles sofort, oder? Wisst ihr, normal wäre doch, lass mein Volk ziehen, damit sie frei sind, oder? Damit es ihnen gut geht. Damit sie dieses Leiden der Sklaverei hinter sich haben und Gott sagt, nein, um das geht's nicht zuerst. Es geht zuerst, dass dieses Volk wieder zu dem wird, wozu es geschaffen ist, nämlich Anbeter des lebendigen Gottes. Ich sage, dazu sind sie geschaffen. Und später sagt Gott in Jesaja über dem Volk, das im Exil lebt, verfolgt gewesen, vertrieben, dass sie wieder in das Land zurückkehren sollen und alle sollen zurückkehren, die ich zu meiner Ehre geschaffen und ins Leben gerufen habe, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Auch an da wieder, als Gott sagt, sie sollen zurückkehren, nicht damit sie wieder ein gutes Leben in der Heimat haben, sondern ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen und das sollen sie wieder leben. Wenn ich das ernst nehme, muss ich vielleicht mein Leben nochmal neu bedenken. Nämlich nicht die Frage, ich habe mich im Mittelpunkt, sondern es geht um die Ehre Gottes und ich bin geschaffen, um ihn anzubeten. Anderes Argument, die Erlösung. Erlösung heißt, dass Gott uns durch Jesus mit sich versöhnt hat. Und diese Erlösung auch da wieder, nicht zuerst, damit wir dann ewiges Leben haben, Vergebung der Sünde und, sondern der tiefere Grund, Epheser 1, da schreibt Paulus, er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat. Und er schreibt weiter, in ihm sind wir zum Erben eingesetzt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Und dann sagt, und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ist euch das schon mal aufgefallen? In einem Kapitel dreimal ganz massiv. Er hat euch erlöst. Er hat euch wieder in diese Beziehung mit Gott gestellt, damit ihr wieder dieses Lob zu seiner Herrlichkeit sein könnt. Das, was durch Sünde, durch Abkehr von Gott verstummt ist, wo ihr schuldig werdet durch das vorgehaltene Lob als Menschen. Die Erlösung befähigt uns wieder, dieses Lob zu leben. Gott will das. Weites Argument. Das Vater unser, da kommen die Jünger und sagen, Jesus, wie sollen wir beten? Und wenn's ich gelehrt hätte, hätte ich gesagt, Vater unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. Und am Schluss hätten wir auch noch sagen können, danke für das, was du getan hast. Und Jesus rückt als erste Bitte im Vater unser hin und sagt, und das ist das Wichtigste, wenn ihr betet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist Anbetung. Das ist für mich die Herausforderung für mein Gebet. Wenn Jesus sagt, das ist ein Mustergebet, das gebe ich euch aus der Hand Gottes. Es geht als erstes um die Ehre Gottes. Er will angebetet werden. Und weiteres Argument, das erste Gebot und die Machtfrage. Wisst ihr, jeder hat Dinge, die er anbetet. Und wenn er sagt, ich glaube an keinen Gott, dann betet er was anderes an. Dann betet er seine Vernunft an, dann betet er seinen Wohlstand an, dann betet er das an, was er Erfolg hat. Ja, anbeten, das heißt, das, was ich als letzte Einflussmacht über meinem Leben habe, dem ich diene, für das ich auch bereit bin, mein Leben herzugeben, für das ich lebe. Und jetzt sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und damit sagt er, was betest du an? Exklusive Anbetung will Gott von dir haben, von mir haben. Und er sagt, das ist das, was ich über meinem Volk ausrufe, als Grundvoraussetzung für alle Gebote. Ihr sollt meine Anbeter sein. Also wenn du heute nach Hause gehst und diesen einen Gedanken mitnimmst, Gott will, dass ich Anbeterin und Anbeter bin. Das ist der Sinn meines Lebens. Das ist der explizite Wille Gottes. Das gibt meinem Leben eigentlich die richtige Ausrichtung. Dann hast du schon was ganz Wesentliches mitgenommen von heute. Und jetzt das Zweite, der große Bogen der Anbetung. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass über unserer ganzen Schöpfung das Thema Anbetung steht. Also das ist jetzt hier die Erschaffung der Welt, etwas schwach ausgeprägt. Also, das hier ist die Erschaffung der Welt, ja, Ozeane und Meer und was sonst noch darin ist, das ist der tropische Regenwald und was sonst ist. Und das hier ist das Ende der Welt. Jesus sagt, Himmel und Erde werden irgendwann vergehen. Und dazwischen, das ist unsere Existenz. Und jetzt wird uns deutlich gemacht, dass Anbetung niemals nur auf das hier begrenzt ist. Sondern Anbetung hat es schon lange bevor Himmel und Erde sind gegeben. Anbetung hat es gegeben, bevor überhaupt diese Schöpfung ins Dasein gerufen worden ist. Da lesen wir bei Hiob, das ist von Gott gefragt, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Morgensterne, Söhne Gottes, Bild für die Engel. Versteht ihr? Das sagt Gott, bevor diese Welt geschaffen ist, wurde im Himmel schon Lobpreis gemacht. War Anbetung schon das Thema? Und Anbetung, die hat dort auch für uns schon stattgefunden, als wir geschaffen worden sind als Menschen. Das habe ich vorhin schon erklärt. Ja, Gott, der uns hineingestellt hat, damit wir Anbeter sind. Und Anbetung ist etwas, was unsere Existenz bis zum Ende durchzieht. Und Anbetung ist am Ende der Welt immer noch gegenwärtig. Und da lesen wir in Philipper 2 diese bekannte Aussage, wo Paulus schreibt, darum hat Gott ihn, also Jesus, auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie gehen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Wisst ihr, das Spannende finde ich, die letzte Veranstaltung dieser Welt ist ein Lobpreisgottesdienst. Und da müssen alle anbeten. Die einen voller Begeisterung, weil sie den sehen, auf den sie gesetzt haben. Und die anderen voller Entsetzen, weil der Wirklichkeit ist und die letzte Macht hat, den sie bisher eigentlich ausgeklammert und ignoriert haben. Aber damit deutlicher Anbetung, sie beginnt am Anfang vor unserer Zeit, sie durchzieht unsere Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wenn Himmel und Erde vergehen. Und dann geht sie weiter in die Ewigkeit hinein und in der Offenbarung wird ganz viel von Anbetung gelehrt. Die Offenbarung ist eigentlich ein Buch der Anbetung. Und als dieses Buch sollte man sie lesen und dann an der Stelle, auf die Anbetung geht weiter als diese ganze Weltgeschichte. Und ich lese nur mal ein paar exemplarische Texte aus der Offenbarung. Und jedes Mal, so wird beschrieben, in den Thronsaal Gottes hineinblickend, ja mit vielen Bildern, wenn die vier lebendigen Wesen, die die ganze Schöpfung verkörpern, ich erkläre es kurz so, wenn sie Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die 24 Ältesten, Repräsentanten des Volkes Gottes Alten und Neuen Testaments. Oder später wird beschrieben von dieser großen Menge, die vor dem Thron Gottes ist, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in Kapitel 15, mitten über dem Chaos der Welt, wird der Blick in die Offenbarung in den Himmel gerichtet. Und heißt es von denen, die vor Gott sind, und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Wisst ihr, wenn ich das nehme, Gott, er sagt, ich will deine Anbetung, das ist für mich die Erwartung, dazu bist du geschaffen. Und dann sagt er, und diese Anbetung ist nicht etwas, was sich hier punktuell mal abspielt, sondern diese Anbetung war vor aller Zeit und wird in Ewigkeit gehen. Und jetzt sagt Gott, und jetzt lebst du hier auf der Erde, und jetzt möchte ich genau hier, wo du bist, da möchte ich jetzt deine Anbetung haben, dass du als dieser Anbeter, als diese Anbeterin mir begegnest. Und dazu zwei Menschen, die uns helfen können, das nochmals auch für uns mehr fassbar zu machen. Wie soll das geschehen und wie kann uns das auch persönlich nochmals in diese Lebensstil der Anbetung hineinführen? Zwei Menschen, Mose und Maria. Und wir hätten noch viele andere nehmen können. Ich habe bewusst diese beiden genommen. Mose, da wird uns berichtet, wie er unfassbar bewegte Zeiten erlebt. Da begegnet er Gott am brennenden Dornbusch. Und dort ereignet sich etwas, was es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gegeben hat. Dass nämlich Gott sich mit seinem Namen vorstellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott seinen Namen noch nicht offenbart. Und Name ist keine Bezeichnung, sondern ist das Wesen Gottes, das, was ihn im Innersten ausmacht, was ihn unveränderbar sein lässt. Und es gibt ein tolles Buch dazu, Gott hat einen Namen, in dem genau diese Begebenheit auf 300 Seiten oder was beschrieben wird. Unheimlich lesenswert. Gott hat einen Namen. Und dann wird beschrieben, bis zu dem Zeitpunkt haben die Menschen Gott nur angesprochen mit dem orientalischen Namen El, Gott. Und man hat vielleicht noch beschrieben, Gott der Mächtige. Und dann stellt Mose diese Frage, Gott, wer bist du? Und Gott sagt diese unfassbare Definition von sich, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der da ist. Ja, man kann es gar nicht richtig übersetzen und das ist dieser Name Yahweh. Und Gott sagt, das ist mein Name. Damit sollt ihr mich ansprechen. Das ist mein Wesen. Ich bin nicht irgendwie nur Gott, ich bin dieser Yahweh, der Gott, der da ist. Und was das bedeutet, das musst du herausfinden. Und was das bedeutet, hat Mose erlebt, als Gott machtvoll sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und die Weltmacht in die Knie gezwungen hat. Und er erlebt hat, das ist dieser Gott, der da ist, aber auch der die letzte Macht in der Hand hat. Und der die Anbetung seines Volkes will und dafür bereit ist, in diese Welt massiv hineinzugreifen, damit sein Volk zu seinen Anbetern wieder wird. Und dann kommen sie an den Berg Sinai an. Und dann erlebt das Volk etwas von dieser Wirklichkeit Gottes, der so unbeherrschbar ist. Und dann bietet Gott dem Volk den Bund an und sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und ich sage euch, was das bedeutet. Ich stelle euch in den Raum des Lebens vor mir. Und dort sollt ihr mein Volk sein, die Anbeter Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nur mich anbeten, für mich leben, nur für mich da sein. Und dann wirst du erleben, dass ich für dich da bin, dass ich dein Gott bin. Und noch während dem Bundesschluss hat das Volk einen anderen Gott sich gewählt, das goldene Kalb. Und dann sagt Gott, was soll ich mit diesem Volk, das von Anfang an untreu ist. Und er sagt, Mose, ich mach dich zum Volk, lass dieses Volk sterben. Und Mose, er stellt sich Gott in den Weg. Und Gott ist bereit, auf diese Fürbitte des Mose einzugehen und sagt, ich fange neu an. Und dann kommt es wohl zur eindrücklichsten Gottesoffenbarung, die Mose jemals erlebt hat. Und die ihn auf die Knie der Anbetung gebracht hat. Und dann lesen wir diesen Text und ich schicke eines voraus. Bei diesem Text gibt es was ganz Spannendes. Viele übersetzen, dass hier Mose spricht. Wenn man es in Hebräischen genau nachschaut, dann heißt es, Gott ruft seinen Namen aus. Nicht Mose ruft den Namen aus. Gott sagt, wer er ist und nicht Mose sagt, wer er ist. Und die Gute Nachricht Bibel hat es sehr treffend übersetzt. In einer Wolke kam der Herr auf den Berg herab, stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Er ging an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr, ich bin da, das ist mein Name, Yahweh. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Wisst ihr, das was besonders ist hier? Nicht Mose erkennt, wer Gott ist, sondern Gott zeigt, wer er ist. Nicht wir als Menschen sind in der Lage, Gott zu erkennen, sondern Gott muss sich uns zu erkennen geben, sonst leben wir immer im Zerrbild von unseren eigenen Vorstellungen. Und genau das ist, was Gott hier tut. Er zeigt Mose, Mose, so bin ich. Ob du das bisher glauben konntest oder nicht, ist egal. Ob du es bisher gedacht hast, ist egal. So bin ich, das ist mein innerstes Wesen. Mit diesem Gott hast du zu tun, der hier beschrieben ist. Und er zeigt dann, Anbetung heißt, Mose, du kannst eigentlich nur mir mit dem begegnen, was Ehrfurcht ist, in der Bibel Furcht des Herrn genannt. Mose stand dann nicht auf dem Berg und sagt, ey Gott, das ist super, jetzt lass uns hier eine gute Zeit haben. Ich habe meine Gitarre dabei, mache ein bisschen Worship, ja, und du kannst mir ein gutes Gefühl geben dabei. Und ich fühle mich dann glücklich und es ist alles so harmonisch. Sondern Mose, er erlebt in dieser Begegnung mit Gott, da ist dieser Gott, der mir in allem überlegen ist und in dessen Gegenwart ich eigentlich gar nicht sein konnte. Da ist dieser Gott, der heilig ist. Da ist dieser Gott, der in allem mich überfordert. Und vor diesem Gott darf ich sein. Dieser Gott sagt, ich bin der Gott, der da ist, der für dich da ist. Ich bin der Gott, der dir Raum bei sich gibt. Und dann heißt es, dass Mose eigentlich nur noch anbeten kann. Und er sagt nicht, ey Gott, ich habe jetzt doch nochmal eine theologische Frage. Wie ist es jetzt denn mit den Generationen? Also lass uns das erstmal klären. Ich brauche Gewissheit und Klarheit, dann kann ich auch anbeten. Aber jetzt müssen wir erstmal hier so ein bisschen Dogmatik und dann kannst du auch nochmals mir erklären und so weiter. Sondern Mose sagt, diesen Gott werde ich nie ganz verstehen. Aber ich kann eigentlich nur auf die Knie gehen und anbeten. Und indem Mose auf die Knie geht, wird er zu dem Menschen, den Gott sich gedacht hat. Da kommt er zum Sinn seines Lebens, Anbeter Gottes zu sein. Da ist er im Innersten das, was vor Gott wirklich zählt. Und wenn wir fragen, was können wir von Mose lernen für uns, ganz persönlich, dann sage ich, wer Gott, wer Jesus anbeten will, der muss ihm nah sein. Der muss im Bild gesprochen, wie Mose auf dem Berg gehen, in die Gegenwart Gottes. In einer oberflächlichen Beziehung zu Jesus kann keine tiefe Anbetung stattfinden. Ich sag's nochmal. In einer oberflächlichen Beziehung kann keine tiefe Anbetung stattfinden. Da kann ich Worte machen. Worte, von denen Jesus mal gesagt hat, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, ihr Herz ist ferne von mir. Tiefe Anbetung, dieses Widerspiegeln der Herrlichkeit Gottes, wer er ist, das erfordert, dass ich Jesus nah bin. Und deshalb braucht es vielleicht das, was Gott vorher gesagt hat, heiligt euch, tut es weg von dem, was euch von Gott fernhält. und lasst euch ganz neu auf mich ein, sucht meine Gegenwart. Und dann hat Mose auf den Berg gehen können. Und in dieser Gegenwart Gottes hat er etwas von dem Wesen Gottes erstanden und hat darauf reagiert, indem er angebetet hat. Und wisst ihr, wie diese Anbetung stattfand? Es wird hier nicht beschrieben. Vielleicht war es nur dieses staunende, du bist Herr. Vielleicht war es das ehrfürchtige Schweigen. Vielleicht war das nur dieses überforderte, danke, dass du bist, wer du bist. Und dass er hier auf diesen Gott reagiert. Und ich lerne davon, dass Anbetung immer die Antwort auf Gott selbst ist. Immer, dass ich sage, ich kann nur auf ihn und sein Wesen antworten. Und dabei komme ich zum Sinn meines Lebens. Zu sagen, wenn ich ihn anbete mit meinen Worten, auch mit Liedern, mit meinem Schweigen, wenn ich ihn vor Augen habe und sage, ich möchte etwas von deiner Herrlichkeit widerspiegeln, dann komme ich dorthin, wo Gott mich haben will, wozu ich geschaffen bin, das ist der tiefste Sinn. Und ich kann von Mose lernen, dass auch Anbetung die Furcht des Herrn unfassbar eng verbunden hat. Ich sage, es ist Ehrfurcht vor Gott. Er ist nicht der Gott, den ich in den Griff bekomme, sondern der mich im Griff hat. Es ist niemals der Gott, den ich berechnen kann, sondern der Gott, der über mein Leben verfügt. Es ist der heilige Gott, vor dem ich eigentlich nicht sein kann und der mir Raum gibt, dass ich mit ihm leben darf. Und dann sein Wesen zu entdecken und sagen, dieser Gott, das ist der, den ich mit dieser Ehrfurcht, mit dieser Würde anbeten will. Und die zweite, die kennen wir vielleicht etwas besser, Maria. Da hat Gott kurz zuvor ihr alles zerschossen an Plänen, alle Lebenspläne mit einem Strich über den Haufen geworfen und damit auch gezeigt, Maria, ich habe das Recht, über dein Leben zu verfügen, Punkt. Lebenspläne und Hochzeit und Nazareth und Kindergarten und sowas, vergiss es. Beruf, wie du gedacht hast, vergiss es. Wohnort, vergiss es. Sorgenfreie Zukunft, vergiss es. Ja, einfach alles durch. Als guter Christ würde ich protestieren, aber Gott, du bist doch da, dass mir gut geht. Johannes Hartl sagt, das ist eine egomanische, selbstbezogene Religion, wer so lebt und glaubt. An der Stelle macht Gott einen Strich durch und sagt, du wirst die Mutter des Messias. Und Maria, ob freiwillig oder etwas überwältigt von dem Engel, sie sagt nur, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann fasst sie so nach und nach, was das bedeutet. Da hat Gott seine Hand auf mein Leben gelegt und er verfügt jetzt über mich. Und ich soll Teil seiner Geschichte werden. Und als sie zu ihrer Verwandten Elisabeth kommt, da fängt sie an, einen Lobpreis zu singen. Anbetung. Das ist, was Maria dann Gott gegenüber äußert. Und ich habe es etwas kleiner geschrieben, damit alles auf die Folie passt. Wer das nicht lesen kann, darf sich nächste Mal in die erste Reihe setzen. Da sagt Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, in Klammer, der mir meine Lebensplanung kaputt gemacht hat, der mir ein sorgenfreies Leben genommen hat. Ja, das ist für sie alles zweitrangig. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinen Diener Israel zu Hilfe. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Wisst ihr, was Maria hier macht? Maria, sie erkennt in dem, was Gott tut, das Wesen Gottes. Und sie sagt nicht nur, das tut Gott, sondern so ist er. Und dann bekennt sie: Gott, er ist der Mächtige, der heilige Gott. Er ist der barmherzige Gott. Er ist der Mächtige, der die Machtverhältnisse zurechtrückt. Er ist der Helfer und Retter für die Menschen, die sich selbst nicht helfen können. Und er ist der Zuverlässige, der zu seinem Wort steht. Ja, das alles bekennt Maria hier in kompakter Weise und sagt, boah, so ist Gott. Und dann sagt sie nicht, und jetzt bin ich auch dabei. Und sagt, stell dir vor, ich bin die Mutter des Erlösers. Und stell dir mal vor, was ich für Gott machen kann. Ja, ohne mich würde der Erlöser nicht kommen. Ja, und ja, stellt euch mal vor, ja, und wenn es mich nicht geben würde, dann würde die Welt hoffnungslos bleiben. Ja, eigentlich hätte Maria den Grund, mit so einem Ego durch die Welt zu laufen. Ja, und anhand von dem, was Gott tut, ihr Ego aufzublasen. Was macht sie? Sie sagt, eigentlich bin ich völlig unbedeutend. Und selbst wenn alle Generationen mich glücklich preisen werden, das Entscheidende bin nicht ich, sondern ist Gott. Auf ihn kommt es an. Und deshalb soll er gepriesen werden. Und wenn ich frage, was lernen wir von Maria, dann sage ich, bewusst hinter dem Handeln des Wesen Gottes zu stehen, sehen. Weißt du, wenn du sagst, lieber Herr, danke, dass du mir heute durch diesen Tag geholfen hast, da offenbart doch Gott von seinem Wesen etwas, oder? Zu sagen, ich bete dich an, weil du dieser gegenwärtige Gott bist, der in meinem Leben gegenwärtig ist. Es ist viel mehr als nur zu sagen, danke, dass du da warst. Zu sagen, Herr, danke, dass du an der Stelle eingegriffen hast, dass du mich nicht alleine lässt. Dann zu sagen, ja, weil du der Helfer bist, dieser Retter, dem ich nicht egal bin. Der Gott, der mich liebt. Das ist, was Maria macht. Sie entdeckt hinter dem Handeln des Wesen Gottes. Und Anbetung heißt, nicht nur bei dem Handeln stehen zu bleiben, sondern das Wesen hinterzusehen und darauf zu reagieren. Und ich glaube, das noch Größere ist, Gott im Mittelpunkt zu haben, nicht sich selbst. Anbetung spricht nicht von sich. Anbetung spricht von Gott. Und Anbetung spricht nicht, was ich habe und tue und bin. Anbetung spricht von dem, was Gott ist und was aus seinem Wesen kommt. Ich fasse zusammen. Wir haben gesagt, beten heißt, Gott Komplimente zu machen. Und ihr merkt, Anbetung ist doch noch mehr als Komplimente. Aber vielleicht hat das Komplimente so ein bisschen gestolpert. Gott will deine Anbetung und will meine Anbetung. Das hat er explizit so gewollt und geäußert. Und ich sage bewusst, diese Anbetung zu verweigern, ist eine der wesentlichen Sünden vor Gott. Und diese Anbetung überdauert Raum und Zeit. Und ich soll mich heute mit meinem Leben in diese Anbetung einklingen, die bis in die Ewigkeit geht. Und wir haben bei Mose und bei Maria zwei herausfordernde Gestalten, die uns zeigen, was Anbetung bedeutet. Auf Gott zu antworten, ihn wiederzuspiegeln und ihn in den Mittelpunkt zu rücken und ihm in Worten, im Leben, im Tun zu zeigen, wer er ist. Nämlich mein Gott, der Allmächtige, der Heilige. Und jetzt lade ich euch ein zur Anbetung. Und ich lade euch ein zu einem kurzen Moment der Stille, wo jeder vielleicht bewusst nochmals den ein oder anderen Gedanken sagen kann, das möchte ich mitnehmen. Oder vielleicht auch Jesus nur sagen kann, Jesus, das möchte ich leben. Ich möchte Anbeterin, Anbeter sein. Und dann werden wir zwei Lieder singen. Lieder, in denen Texte aus der Bibel anklingen, Texte aus der Offenbarung, in denen dieses Lob Gottes uns gegeben wird. Und wenn mancher sagt, ich habe vielleicht diese Worte nicht, dann können solche Texte der Bibel dir diese Worte der Anbetung in den Mund legen. Dann können es Lieder sein. Und zwischen den Liedern werden wir miteinander beten. Und danach feiern wir das Abendmahl.